Mutige Frauen braucht das Land.
Schön, dass du reinhörst. Lehn dich zurück und lass dich inspirieren.
Liebe Elisabeth, warst du schon mal in Irland?
Nein. Nein, ich war noch nie in Irland. Es gibt viele Menschen, die zu diesem Land eine wahnsinnige Sehnsucht haben, wie auch unsere heutige Frau, die Eva, die ihrem inneren Ruf gefolgt ist, dorthin ist und dort dann einfach auch 1,5 Jahre gelebt hat.
Genau, sie ist Gott sei Dank wieder zurückgekommen. Sie lebt in Kärnten, wir haben sie heute besucht, auf ihrem Schafmilchbauernhof, wo sie ganz tolle Käse produziert. Nicht nur sie, sondern 140 Schafe, da haben wir heute einiges gelernt, sind in die Käseproduktion eingetaucht, aber auch ins Trockenlegen einer Schafherde. Also ganz spannende Bereiche.
Ja.
Und sie hat uns mitgenommen in ihren Arbeits- und Jahresalltag, kann man sagen, weil quasi der Arbeitsalltag ist angepasst an den Alltag und an den Jahresrhythmus der Schafe.
Begonnen hat alles mit 5 Schafen und wo sie heute stehen, das könnt ihr in dieser Folge hören. Viel Spaß.
Wir sind heute an einem sonnigen Wintertag, draußen leider ohne Schnee, in Mittertrixen. Wir sind am Schafmilchhof Nuert, Fulgohafner, und es freut uns besonders, dass wir Eva Nuert, die Chefin des Hofes, kennenlernen. Wir haben schon mehrere Anläufe gehabt und sind jetzt sehr stolz, dass wir sie quasi als in ihrem ersten Podcast begleiten dürfen. Und wir beginnen unseren Podcast immer damit, den Frauen zu sagen, warum wir sie mutig finden. Und wir finden dich, liebe Eva, mutig, weil du mit 140 Schafen arbeitest und Delikatessen produzierst, die in ganz Österreich und darüber hinaus schon bekannt sind. Ihr habt einen großen Hof. Wir kennen uns auch schon länger. Damals, wie ich bei der Eva Rubin im Architekturbüro gearbeitet habe, durfte ich das Haus, wo wir jetzt sitzen, mitplanen und umgestalten. Es ist das erste Mal, dass ich es jetzt sehe und es ist ganz, ganz, ganz toll. Und wir freuen uns sehr, dass wir dich jetzt kennenlernen dürfen und auch die Tätigkeit, die du machst mit deinen Schafen.
Ja, ich freue mich auch total, dass ihr da seid. Herzlich willkommen im Weißenberg. Und da muss ich gleich das erste richtig stellen. Die 140 Schafe, mit denen wir arbeiten und die Milch, die wir da von denen verarbeiten, die obliegen nicht in meiner Verantwortung. Wir arbeiten nämlich schon seit vielen Jahren in einer Kooperation mit einer anderen Bauernfamilie. Die Idee, die haben meine Eltern schon gehabt, Gott sei Dank. Das war zu der damaligen Zeit recht innovativ, würde ich sagen, dass sie sich überlegt haben, wie können zwei Bauern zusammenarbeiten, auch richtig intensiv zusammenarbeiten. Und das ist eben eigentlich aus der Not entstanden, weil so eine hohe Arbeitsbelastung bei uns damals schon dann war mit der Direktvermarktung und den Schafen und der Melkarbeit und die Futtergrundlage richten für die Schafe und alles, dass sie da nach einer anderen Lösung gesucht haben und haben eben so eine Kooperation. Und wir arbeiten jetzt mit der Familie Wiedrich-Lippitz am Haberberg. Und das ist die Heidi Lippitz, so eine andere mutige Frau, die kennst du nach dem Interview.
Super, danke für den Tipp.
Die Arbeit, genau, die ist in der Verantwortung für diese 140 Schafe, gemeinsam mit ihrer Familie natürlich und ihre Kinder und ihrem Mann, und da helfen einige zusammen. Das sind nämlich ganz schöne Prinzessinnen, die Schafe.
Schau, erstes Learning für heute, genau. Schafe sind Prinzessinnen.
Genau.
Wir haben eine Schachtel mit Eisbrecherfragen, brauchen wir nicht. Wir sind schon mittendrin, aber trotzdem gebe ich dir die Möglichkeit, eine Frage zu ziehen. Und dann bitte vorlesen und beantworten.
Welche war die größte und bedeutendste Entscheidung, die du treffen musstest? Super, fangen wir gleich mit was einfachem an.
Vielleicht ist es nicht die größte,
also, Also mir fällt ein, so ähnlich wie ihr einen Podcast gestartet habt, so ähnlich habe ich nach dem Studium, oder eigentlich nur während dem Studium gestartet. Ich war da einmal eine Woche in Irland auf Reinen besuchen und mir hat das so gut gefallen, dass ich gesagt habe, ich möchte da oben einmal gerne leben und nicht nur als Tourist, sondern richtig oben leben. Und bin dann heim und habe jedem erzählt, wenn ich fertig bin mit Studieren, dann gehe ich nach Irland. Und das habe ich tatsächlich jedem erzählt, weil ich auch gedacht habe, wenn ich das noch nicht tue, dann wird es peinlich. Und dann bin ich tatsächlich nach Irland gegangen und habe mit einer Freundin gemeinsam. Und haben uns einen Job gesucht und haben gemeinsam oben gewohnt und uns ein Leben aufgebaut. Und das war wie Heimkommen ein bisschen für mich. Also ich habe mich da oben richtig daheim gefühlt. Und dann war diese Entscheidung, wieder zu gehen, das war irgendwie eine große Entscheidung für mich. Weil es hätte auch, ich hätte auch bleiben können. Also es hat sich für mich so gut angefühlt, dass ich auch geblieben wäre. Mhm. Aber daheim war zu dem Zeitpunkt der 50er von meiner Mama. Und den haben wir Kinder für sie ausgerichtet. Mhm. Und ich habe keinen Urlaub mehr gehabt. Und ich habe mir gedacht, wie tue ich das? Wie kann ich das machen? Und auf einmal ist mir eingefallen über die Nacht, ich brauche nur kündigen. Ich bin ja keine Rechenschaft schuldig. Ich bin das überhaupt nicht gewohnt. Wenn man so selbst aufwächst als auf einem Bauernhof, dann ist Kündigen irgendwie gar nicht etwas, was einem so als erstes einfällt, weil man das nicht kennt, das Prinzip. Und dann habe ich am nächsten Tag gekündigt und bin heimgegangen wieder und habe es nie bereut, aber habe immer noch so eine tiefe Verbindung mit Irland. Und das fällt mir jetzt als erstes ein, weil wir sind gerade zurück aus Irland. Wir waren mit der Familie, mit meiner Familie, mit unseren Kindern heuer über Weihnachten und Silvester wieder oben, da in dem Ort, wo ich gelebt habe. Und ich habe wirklich so in dem Moment, wo ich da mit dem Auto reinkomme, also ich bin gelandet, dann sind wir in Dublin. Und ich möchte das haben ich mir eingebildet. Irland im Winter, alles war grau und grausig und es war, ich glaube, doch nicht so, das war eine sehr romantische Vorstellung. Aber in dem Moment, wo wir da im Süden in da reingefahren sind, in West Cork, in Clonkill, habe ich gedacht, da war ich einmal daheim. Und ich habe mich sofort wieder daheim gefühlt.
Wie lange warst du gerade da?
18 Tage oben. Auch damals war ich gute eineinhalb Jahre.
Okay. Die Freundin auch?
Die war noch ein bisschen länger.
Okay.
Und die ist jetzt dann, genau, noch ein bisschen verbandelt mit Irland, weil sie mit einem Iren zusammen ist. Okay. Aber nicht von damals, sondern erst später.
Okay. Spannend. Jetzt sind wir eigentlich schon voll eingestiegen in eine Geschichte. Aber wir bitten dich, dass du nochmal von Beginn an erzählst, also wo bist du aufgewachsen, wie war deine Kindheit, welche Ausbildungen hast du gemacht und wie bist du zu der Eva geworden, die jetzt mit uns da am Tisch sitzt?
Ja, das ist, genau, eine gute Frage.
Du kannst anfangen, wo du möchtest.
Also ich bin das erste von vier Kindern, in dem meine Mama und mein Papa, der Josef und die Margit Murat, sind da auf diesem Betrieb, also das ist eigentlich der Betrieb von meinem Papa und das war ein Nebenerwerbsbetrieb und die haben beide auch auswärts gearbeitet und haben sich dann wieder in den Vollerwerb zurückentwickelt. Mhm. Oder was heißt entwickelt, die haben sich für das entschieden, mehr oder weniger. Und ich bin eben geboren 1984, gerade 40 geworden und habe die Volksschule besucht, dann das Gymnasium in Völkermarkt, habe nach der vierten gewusst, ich will auf gar keinen Fall ins Oberstufengymnasium und habe mir dann so umgeschaut, was es für Möglichkeiten gibt und meine Mama ist Bitzelstetten gegangen und ich habe mir gedacht, ich gehe alles nur nicht Bitzelstetten.
Was ist Bitzelstetten?
Das ist so ein HPLA für landwirtschaftliche Berufe. Und dann habe ich zufällig einmal, da gibt es ein Biofest in Klagenfurt oder hat es früher mal gegeben und da waren wir noch als Aussteller und haben Sachen verkauft. Neben uns im Hüttel war jemand aus dem Gurktaler Biobauer und da war die Tochter und die ist Agrarhack gegangen in Althofen. Und in die eineinhalb Tage, was wir da zusammen gestanden sind, haben wir uns gleich gut angefreundet und die waren mir total sympathisch. Und dann ich gehe Agrarhack. Und so bin ich in Althofen gelandet, habe die Agrarhack gemacht. Das ist so eine Kombinationsform von Handelsakademie und landwirtschaftlicher Fachschule. Da hat man die ersten vier Jahre immer vier Tage Hack und einen Tag Fachschule, macht nach der vierten den Facharbeiter und in der fünften macht man die Matura. Genau. Und das hat gut gepasst im Großen und Ganzen.
Und der Hof war da schon im Vollerwerb?
Der Hof war schon im Vollerwerb. Meine Eltern haben das gemacht. Ich habe eben noch zwei jüngere Schwestern und einen Bruder. Meine Eltern haben aber nie so, wie schon, wo wir Kinder waren, irgendwie gesagt, wer das einmal weitermacht oder dass das überhaupt jemand weitermachen muss oder irgend sowas, dieses Gefühl haben wir nie gekriegt. Sondern immer macht es das, was euch Spaß macht. Und wir haben auch alle vier, lustigerweise, ziemlich genau gewusst, was heißt gewusst, aber jeder hat halt so seine Schritte gemacht, ohne da das große Ganze schon zu überblicken. Ich habe auch nicht deswegen eine Graha gemacht, weil ich gedacht habe, ich werde daheim bleiben. Das war halt das, was in dem Moment für mich
gepasst hat. Was war denn dein Berufswunsch als Kind?
Ich kann mich nicht mehr so richtig erinnern, aber ich weiß, dass ich in Fülle Stompier Meeresbiologin geschrieben habe, ohne genau zu wissen, was das heißt. Aber mehr war immer schon sowas, was bei mir so resoniert hat. Und dabei war ich das erste Mal am Meer, wo ich 16 oder 17 war erst. Das war irgendwie, ist irgendwie eh schräg. Und dann, nach der Matura, habe ich am FH Joanneum in Bad Gleichenberg in der Südsteiermark Gesundheitsmanagement im Tourismus studiert.
Mhm. Wie bist du auf das gekommen?
Ja, also da habe ich, wie man sich halt so informiert, was es alles gibt. Und irgendwie war es ganz logisch, dass ich weiter studieren gehe. Ich habe mir gar nie die Frage gestellt, ob ich das nicht mache. Ich weiß wohl eigentlich nicht, warum. Mhm. Weil es ist nicht so, dass man mir, dass ich aus einer Familie komme, wo alle studieren oder so. Mhm. Aber damals zu der Zeit war das halt irgendwie so. Und ich habe mich in Kufstein beworben für Eventmanagement und in Feldkirchen für Gesundheits- und Pflegemanagement und in Bad Gleichenberg. Aber irgendwie nach allen Besichtigungen und alles hat das irgendwie am besten mir getaugt. Ich habe immer schon gern im Service gearbeitet und habe irgendwie so einen Bezug zum Tourismus auch von der Hamas gehabt, weil wir ja schon immer Hotelbetriebe und Gastronomiebetriebe auch mit unserem Käse beliefert haben. Mhm. Ja genau, hat das für mich irgendwie Sinn gemacht. Und das war total rückblickend sinnvoll. Weil das klingt zwar sehr spezifisch, aber das, der Professor hat einmal gesagt, das Spezifische in unserem Studium ist das Unspezifische. Okay. Und, weil es war sehr vielfältig einfach. Aber im Grunde war es wie eine Art Managementstudium halt.
Und hast du dann gewusst, wie du fertig warst, was du jetzt machst, oder?
Nein. Und ich habe nie, ich habe das nie so genau gewusst. Ich habe Studienkollegen gehabt, die haben während dem Studium so Zusatzausbildung gemacht, weil die haben gesagt, das brauchen sie für das oder für das. Und ich habe mir gedacht, keine Ahnung, woher wissen ihr das schon? Mhm. Ich habe da nie so einen Lebensplan verfolgt. Es hat mich immer so, wenn eine Entscheidung angestanden ist, dann war halt, dann habe ich mir überlegt so und dann habe ich mir für das entschieden, was für mich quasi, wie soll ich sagen, sinnvoll oder was ich halt überblickt habe einfach
auch. Hast du es dann aus dem Bauch oder mit dem Kopf entschieden?
Eher mehr aus dem Bauch. Mhm. Und nicht, also ich mache keine langen Listen oder so. Mhm. Was sich gut anfühlt nachher in dem Sinn oder was Sinn ergibt für in meiner Welt halt.
Bist du dann oder hast du in Bad Gleichenberg gewohnt oder bist du irgendwo pendelt?
Nein, ich habe die meiste Zeit in Bad Gleichenberg gewohnt. Ich habe einen Scherz gemacht, wie man gesagt, ich bin von einem Kauf zum nächsten Kauf zum übernächsten Kauf. Also vom Weißberg nach Althofen, von Althofen nach Gleichenberg.
An Althofen hast du auch gewohnt?
Ja, weil es gibt keine direkte Busverbindung von da auf. Also da war ich zuerst 2 Jahre im Internat. Und dann 2 Jahre in einer Wohnung, zuerst mit einer Schulkollegin gemeinsam in einer, dann sogar allein ein Jahr in einer. Und dann in der 5. habe ich schon Führerschein gehabt und dann bin ich gependelt, habe aber meinen Freund in Metnitztal gehabt und da ist halt Hofen, also ich bin nicht wieder aufgehört, aber haben gependelt, wie es halt war.
Aber eigentlich sehr, sehr früh selbstständig gewohnt.
Total, ja. Und wenn ich jetzt zurückblicke, meine Älteste ist 14, die ist gerade in der 4., also die kennt theoretisch jetzt im Herbst auch ausziehen, wie sie wollen. Der traue ich das auf jeden Fall auch zu. Mhm. Und trotzdem ist es irgendwie schräg. Und wenn ich denke, was wir da gemacht haben, weiß ich nicht, wo ich bin froh, dass die Mama nicht dem was genau gesagt. Aber meine Mama, die hat, obwohl ich die Erste war, habe ich trotzdem nicht das Gefühl gehabt, dass sie mir so viel haben müssen erkämpfen. Ich meine, ein bisschen schon, wenn ich meine kleine Schwester anschaue, die Marlene ist 10 Jahre jünger wie ich, das ist die Jüngste, die ist A-Gym gegangen und dann ins Oberstufengymnasium nach Klagenfurt und die hat in der 6. dann entschieden, sie will aufs UWC, das ist ja so eine weltumspannende Geschichte, wo Friedensstiftung durch Bildung irgendwie so das Thema ist. Und die hat sich da beworben und hat daheim gesagt, sie bewirbt sich da und ich habe gesagt, ja. Und man kann sich nicht wirklich für ein Land bewerben, aber man kann sagen, man tendenziell würde man gerne dort oder da hin und sie hat halt so sich vorgestellt, Norwegen und die Mama hat sich gedacht, Norwegen möchte ich eh immer schon gerne mal. Und dann hat sie tatsächlich ein Stipendium gekriegt und dann haben sie nach Costa Rica geschickt.
Oh.
Und die ist mit 15,5 eigentlich allein nach Costa Rica gereist. Und dann haben wir gedacht, ja, für mich war schon großartig, dass ich noch halt gehofft habe. Ja, allein und wie da oben mein Leben mal lang gestaltet habe, haben wir gedacht, cool, mein Mama ist gut. Genau, es hat sich halt über ihr das entwickelt.
Das ist das Schicksal der Ältesten.
Ja, kennst du das auch, oder? Ja. Und ich merke das jetzt auch bei der Hemma oft, die hat schon so eine erwachsene Rolle oft auch in unserer Familie und dort mit den jüngeren Brüdern dann teilweise bestimmen und dann sage ich, hey, die Mama bin immer, sagt sie, ich bin die Einzige, die erzieht. Also, okay. Also sie fühlt irgendwie schon so die Verantwortung.
Okay.
Genau.
Gut, da war in Gleichenberg.
Da habe ich das gemacht, Bad Gleichenberg. Das war damals zu meiner Zeit noch 4-jährig mit einem Magisterabschluss. Erst nach mir ist das auf Bachelor und Master dann aufgeteilt worden. Und ich habe tatsächlich mich für so eine Kombination von Gesundheit und Tourismus dann entschieden, weil man hat innerhalb von dem Studium sich dann nur auf Gesundheit oder nur auf Tourismus oder halt auf eine Kombination entscheiden können mit so Wahlfächern. Genau, das fertig gemacht und habe meine Diplomarbeit dann wieder lustigerweise in ein Krankenhaus geschrieben, im Elisabethinen-Krankenhaus in Graz, zum Thema Krisenkommunikation und Krisenmanagement.
Was war die Connection zu den Elisabethinen in Graz?
Das ist eine gute Frage, kann mich nicht mehr so genau erinnern. Aber ich habe meine Praxis dann dort gemacht. Vielleicht haben die wen gesucht, der zu dem Thema was schreibt. Und die Connection war insofern, dass das Elisabethinen-Krankenhaus ja an so einer Querstraße von der Annenstraße ist. Und mein Freund, der hat auch in Graz studiert dann, hat in der Volksgartenstraße gewohnt, gleich neben dem Volksgarten. Also es war quasi nur 4 Minuten Fußgehzeit zu den Elisabethinen. Vielleicht war es auch bekömmlich.
Kann ich auch neben Elisabethinen gewohnt.
Ja, das ist ein Holzfonds. Genau. Und dann, genau, und dann bin ich noch irre. Und dann haben wir die Abschlussprüfung gehabt. Und die Graduierung war erst 3 Wochen später. Und in die 3 Wochen sind wir nach Irland gereist, zu dritt. 2 andere Mädels habe ich noch überredet, dass sie mit mir mitfahren. Und eine ist dann mit mir oben geblieben. Also wir sind schon wieder heim zur Graduierung, aber wir haben dann tatsächlich einen Job gefunden. Aber auch ganz ungeplant, weil wir waren voll motiviert und waren halt in die großen Städte, Dublin, Galway, Cork, und haben gedacht, da wird es wohl irgendwo einen Job für uns geben. Aber so einfach ist das dann auch nicht. Entweder waren wir total überqualifiziert oder total unterqualifiziert, für was wir halt so gefunden haben.
Was, nach was habt ihr gesucht?
Ja, nach Tourist, also ja, eh nicht so einfach eben bei uns. Wir wollten ja, also zuerst haben wir schon den Anspruch gehabt, dass wir etwas arbeiten in Irland auch, was wir also was mit unserem Studium irgendwie zu tun hat. Dann haben wir recht schnell gesehen, dass das nicht wirklich funktioniert. Und dann habe ich eigentlich so nur noch gesagt, jetzt zeige ich euch den Ort, wo es mir so gefallen hat. Und dann sind wir da hin und dann waren wir da im Pub und dann wollen wir gerade aus dem Pub ausgehen, Sport am Abend. Und lustig war es auch schon. Und dann reden uns so von der Seite, hat uns jemand angeredet, wo kommt denn ihr da, where are you from? Und wir so, ja, from Austria. Und er so, ja. Und dann war das ein Österreicher. Und da hat es ein Technologiezentrum gegeben und die haben Leute gesucht. Und der hat, und dann haben wir ganz was anderes gemacht. Wir haben so erst einen technischen Support gemacht für so eine E-Marketing-Firma. Ganz was anderes. Aber es hat uns das Einkommen beschert, dass wir oben so ein Leben haben können.
Ist es schwierig, dass man oben, also man weiß jetzt, dass man einen Job findet, aber braucht man da irgendwie eine Aufenthaltsgenehmigung?
Nein, das braucht man also momentan nicht, weil durch Schengen und EU war das überhaupt nicht schwierig. Also wir haben das in 1, 2, 3, haben wir ein Bankkonto aufgehabt und alles organisiert und unsere Krankenversicherungskarten, und es waren ein paar Wege, aber es war recht einfach. Und wir haben uns dann echt einmal angeschaut und gesagt, also das ist ja jetzt irgendwie einfach gegangen. Das, da könnte man jetzt ein bisschen sein und dann gehen wir ins nächste Land und schauen mal, wie es tut. Ist. So. Also es war nicht schwer.
Wow.
Ob das weiter so leicht bleibt, ist die Frage.
Und dein Freund, ist der mit?
Der hat noch studiert, der hat Physik studiert und der ist daheim geblieben. Aber wir waren eigentlich die ganze Zeit, wo ich in Irland war, sind wir trotzdem ein paar geblieben. Erst wo ich dann heimgekommen bin und ein Stückchen daheim war, ist die Beziehung auseinandergegangen. Genau. Und
wie war es dort zu leben?
In Irland.
Ja. Außer super.
Also, das ist jetzt ganz schwierig. Also für mich eigentlich total fein, obwohl es sehr melancholisch alles ist. Es ist ziemlich einfach, mit den Iren ins Gespräch zu kommen, viel einfacher wie bei uns da. Die sind alle total freundlich. Das war jetzt wieder so. Meine Kinder waren so richtig, okay, im Supermarkt, überall sind wir angeredet worden und jeder will wissen, warum bist du da und wo bist her und aha und viel Spaß, und es ist total unkompliziert. Aber es ist viel komplizierter, jemanden wirklich gut kennenzulernen. Also da so in die Tiefe zu gehen, so dieses oben dahin, das ist ganz einfach, viel einfacher wie bei uns. Aber ich finde, bei uns ist es einfacher, jemanden kennenzulernen. Wirklich. Was aber die so Musik und einfach dieses am Strand spazieren gehen und das ist so, das ist mehr so zu berauscht.
Ich wollte gerade fragen, was ist so typisch irisch, wenn du das jetzt beschreiben würdest?
Also für mich Chowder, das ist also so eine Fischsuppe, so mit ganz viel Rahm. Und da gibt es so Soda Bread und gesalzene Butter drauf. Das ist für mich typisch irisch. Das habe ich 5-mal gegessen jetzt, wo ich auf Urlaub oben war. Meine Kinder haben schon so gelacht. Das ist für mich typisch irisch. Und ins Pub gehen und Musik hören.
Also da gibt es so viele gute Musiker. Und diese Art und Weise, dieses Singer-Songwriting, was die Iren so machen, ist etwas, was mich total berührt und was mir vorgefällt.
Und jetzt war, also du hast ja gesagt, der Auslöser, dass du wieder zurückgekommen bist, war der 50er von deiner Mama.
Genau.
Und du hast dann gekündigt und bist zurück mit deinen ganzen Sachen oder hast du die dann später nochmal geholt? Weil du weißt ja, ein Leben aufgebaut haben, oder?
Genau, also ein Teil, das meiste habe ich nicht gleich mitgenommen. Aber ich war ja dann ein paar Mal nach oben und dann habe ich immer geklammert. Dann habe ich mir sogar mal ein Backel heimgeschickt. Das hat 2,5 Monate gedauert, bis das da war. Das habe ich schon abgeschrieben gehabt. Und ich bin dann daheim geblieben und eigentlich habe ich gedacht, ich werde mir dann daheim eine Arbeit suchen oder ich gehe wieder zurück. Mhm. Aber es hat dann das eine oder das andere ergeben und daheim war so viel Arbeit. Es war gerade eine Umstellung auch. Wir haben gerade auf mehr Schof aufgestockt. Es war richtig mehr Milch und die Mama hat richtig zum Tun gehabt. Mein Papa ist so wieder visionär bei uns am Hof. Der hat immer die ganzen Ideen. Und die Mama und wir sind die, die das nachher
umsetzen.
Mhm. Und ihm geht's oft gesundheitlich nicht so gut. Er hat im Herbst depressive Zeiten und dafür im Frühjahr wieder so richtige Durchstartphasen. Mhm. So ist unser Betrieb auch irgendwie aufgebaut dann. Ich weiß nicht, ob der Papa so ist, weil der Betrieb so ist oder ob der Betrieb so ist, weil der Papa so ist. Wir arbeiten ja saisonal. Die ganze Herde wird gleichzeitig trockengestellt und Ende Oktober, Anfang November gibt es so eine Pause.
Was heißt dieser Herde trockenstellen?
Das heißt, die Schaf im Gegensatz zu Kühen, wenn du einen Bauernhof hast, wo Kühe gemolken werden, einen Milchviehbetrieb, in der Regel werden die Kühe nicht alle gleichzeitig trockengestellt. Also die kriegen nicht alle gleichzeitig Kalben und dann werden wieder alle gleichzeitig gemolken, sondern es ist immer eine Kuh trockengestellt oder halt, je nachdem wie groß der Betrieb ist, 5. Und 5 sind neinmolkend, 5 sind gerade in der Mitte und 5 sind altmolkend. Und so ist immer ungefähr gleich viel Milch am Betrieb das ganze Jahr. Aber du musst da das ganze Jahr nach vorne und abends machen gehen und das ganze Jahr läuft das Radl. Mhm. Und in unserem Fall und bei Schafen generell ist es so, dass das in der Herde sich alle gleichzeitig bocken, heißt das. Mhm. Und dann tut man die wieder dazu und die werden alle gleichzeitig trächtig. Mhm. Genau. Mhm. Und bei uns ist das Anfang September, wo die wieder dazu kommen. Und dann sind sie Ende Oktober, geben sie nur so wenig Milch mehr, dass es dann keinen Sinn mehr macht, irgendwann sie weiter zu melken. Mhm. Und dann kriegen sie einfach 2 Tage lang statt Heu Stroh und dann ist die Milch komplett weg. Mhm. Und dann werden sie wieder normal weiter gefüttert mit Heu.
Aber die Energie. Milch dann wieder? Wie wird das wieder aktiviert?
Ja, rot einmal.
Ach so.
Okay. Rot einmal, wie die Milch wieder kommt.
Wieder dort, oder wie? Mhm. Ach so, die Zickeln. Okay. Ja, das habe ich gar nicht gedacht.
Also alle Milchen, die wir kennen, also die gängigen sind ja Kuh, Schaf und Ziege, die geben ja nicht deswegen Milch, damit wir Käse essen können und Joghurt und Milch trinken, sondern die geben deswegen Milch, weil sie ein Junges ernähren wollen. Und deswegen muss jedes Tier einmal im Jahr ein Junges kriegen, sonst gibt es keine Milch.
Mhm. Und wann ist das dann im Frühjahr? Und
bei uns ist jetzt so, Ende Jänner fängt das an mit dem Ablammen und das zieht sich so meistens über 3-4 Wochen, wo alle 140 Schafe ablammen. Mhm. Und da sind fast 300 Lämmer dann, die alle einmal zuerst oben bei den Wiedrichs voll super versorgt werden, die Bissmilch kriegen, also die erste Milch kriegen sie von den Müttern. Mhm. Aber dann ziehen wir sie mit biologischer Kuhmilch weiter auf, weil die Schafmilch wollen wir ja verkassen.
Mhm. Wenn man den die Lämmer füttert. Die Schafe sind alle am Nachbarhof?
Sind alle am Nachbarhof, genau. Und bei den Jungen ist es so, dass wir uns das ein bisschen aufteilen. Und da kommen 180 dann zu uns aber. Weil es war ja gescheit unfair, wenn wir mir sagen, wir wollen die Milch haben, aber was mit dem Nachwuchs passiert, interessiert uns nicht. Ja, genau. Also da nehmen wir es dann 180 ab. Und die versorgen wir dann. Die kriegen bei uns die Kuhmilch dann zum Trinken. Das ist relativ viel Arbeit für uns.
Eine spezielle
Kuhmilch? Nein, es ist Bio-Kuhmilch, die wir so ganz ein bisschen ansäuern, damit sie sich besser vertragen. Und das ist so ein Ad libitum-Verfahren. Das heißt, die können immer zugehen und trinken. Das sind so Boxen und da sind so Zutz außer. Und die können immer zugehen und trinken, so wie bei den Müttern im Prinzip auch. Also es ist jetzt nicht, wie soll ich sagen, es ist ein Kompromiss. Mhm. Freilich war es klasse, wenn sie die Lampen bei den Müttern bleiben könnten, die tutteln und so groß werden, nur dann hätten wir mir kein Einkommen und kein Auskommen. Mhm. Und so ist es halt ein Kompromiss, dass wir uns um die Jungen zwar kümmern, weil es gibt auch, man kann auch theoretisch sagen, man tut sich die Arbeit nicht an, die Jungen aufzuziehen, und die kommen auf die Welt und die werden sofort getötet und kommen in den Container. Das gibt's auch. Das gibt's bei Ziegen auch ganz oft, weil vor allem für Ziegen oder Zickfleisch nicht so ein massiv großer Markt ist. Lammfleisch ist schon etwas, was zu viele Leute durchgedrungen ist, dass das auch etwas Feines zum Essen ist. Ja. Und wir vermarkten das ganze Lammfleisch bei uns auch direkt am Hof, weil wir einfach kommunizieren, wenn man Käse essen will, muss man Fleisch eigentlich auch essen. Mhm. Und wenn man das nicht will, dann muss man wen finden, der sein Fleisch isst.
Also unsere Küche. Ich eigentlich das ganze Tier? Also
ja, genau. Ja. Wir verwenden. Also hauptsächlich geht es in die Gastronomie und die nehmen das ganze Tier und die verkochen das. Mhm. Und das sind die meisten Gastronomen, die unser Lammfleisch kaufen übers Jahr, unseren Käse und unser Joghurt, und haben das behirnt und verstanden, dass das eine nur mit dem anderen geht.
Aber das heißt, du bist zum 50er deiner Mutter gekommen und nie wieder gegangen?
Ja, genau. Genau. Lange Rede, kurzer Sinn. Genau, das heißt es. Mein Opa hat fest mitgeholfen noch am Hof und hat dann in dem Winter einen Unfall gehabt, ist am Eis ausgerutscht und auf den Kopf gefallen. Und der hat so Blutverdünnungsmedikamente genommen und dann hat das wohl ins Hirn geblutet. Und dann war er so wie ein Schlaganfallpatient irgendwie. Der ist quasi ein Pflegefall geworden. Ja, und das ein bisschen chaotische Zustände waren das dann. Und dann war einfach kein, also es war immer so viel Arbeit daheim, dass ich keine Möglichkeit gehabt hätte, mich irgendwo zu bewerben. Noch dazu habe ich meine Unterlagen alle verloren auf der Reise. Also ich habe das nicht gesichert gehabt. Super, das sollte man vielleicht ausschneiden. Ich habe meine ganzen Unterlagen nicht gesichert gehabt und habe das verloren. Und habe dann nichts gehabt, keinen Lebenslauf mehr und keine Bewerbung schreiben, was man halt alles so hat nach der Uni, oder? Und dann habe ich mir immer gedacht, boah, das muss ich jetzt wieder mal schreiben, wenn ich mich dann wieder mal wo bewirb. Aber in Wahrheit habe ich es jetzt Gott sei Dank nie mehr schreiben brauchen.
Aber sehr mutige Schritte, also ohne einen Job zu haben, nach Irland zu gehen und dann wieder zurück, ohne, also, aber du hast immer das Vertrauen.
Ich habe immer das Vertrauen gehabt, dass ich was finde. Und ich denke mir jetzt auch oft, ich meine, das ist schon eine große Verantwortung, ich meine, eine große, je nachdem, mit wem man sich misst. Aber so das Käsen und teilweise bringt das große Herausforderungen. Und oft, wenn ich so das Gefühl habe, dann denke ich mir, eigentlich ist ganz egal, wenn keiner mehr so ein Käse isst, dann weiß ich ganz sicher, was anderes auch wieder noch zu machen. Also ich habe nicht so das Gefühl, ich bin da so gefangen in etwas.
Wie alt warst du, wie du den Hof übernommen hast?
Das oder war erst vor 3 Jahren.
Achso, okay. Aber du hast die Eingabe.
Also wir haben ja genau. Also von 2009 weg war ich daheim. Also habe ich das Gefühl, ich habe das jetzt eh schon auch noch wieder mit aufgebaut, noch mehr. Also meine Eltern haben tatsächlich diese Pionierarbeit gehabt. Die haben mit 5 Schafe angefangen und 0 Wissen und haben sich da so schön kleinweise das angelernt und haben nebenbei auswärts gearbeitet, bis nach ein paar Jahren die Arbeitsbelastung daheim so groß geworden ist, dass der Papa immer sagt, dann haben wir uns müssen überlegen, hören wir mit der Arbeit auf oder hören wir mit dem deren Hobby wieder auf. Und dann haben sie sich kurz darum für das deren Hobby entschieden und haben das weiter aufgebaut, aber das war schon anstrengend auch. Wir haben als Kinder viel mithelfen müssen, auch, im Verhältnis zu andere Kinder, mit denen wir zum Schulgang sind. Und deswegen habe ich am Anfang gar nicht so Freude gehabt, daheim zu arbeiten, weil ich das noch so abgespeichert gehabt habe. Wenn du fortgehen willst, zuerst musst du helfen, wenn du bauen gehen willst, zuerst musst du helfen und so. Und dann war ich als Erwachsene wieder da, aber das war so schwer oft.
Also das Zurückkommen dann?
Ja, die Arbeit daheim einfach ist mir so schwer vorgekommen, weil ich immer so dieses vom Teenager-Sein noch gekonnt habe, dieses muss irgendwie.
Was waren die Arbeiten, die du als Teenager machen hast müssen?
Boah, vielfältig in der Käserei. Das Etikettieren von den Produkten war oft unsere Arbeit. Also wir waren nie beim ganzen Prozess dabei, sondern immer nur so bei Ausschnitte oder mal abwaschen oder sauber machen. Solche Sachen haben wir viel geholfen. Draußen beim Heuen oder Stollen ab und zu.
Und wie ist es dann leichter geworden?
Ja, das war irgendwie so, irgendwann habe ich so ein Aha-Erlebnis gehabt, wo man gedacht hat, eigentlich in der Früh Milch zu haben und mit der Käse und mit den Händen zu arbeiten, ist viel befriedigender, als wie vor dem Computer zu sitzen. Und 2011 ist die Hämmer auf die Welt gekommen und 2013 der Jakob. Und spätestens dann habe ich gewusst, da gehe ich nicht mehr weg, weil das so cool ist, wenn du deine Kinder nicht weggeben musst, damit du arbeiten gehen kannst, sondern die sind da einfach mit aufgewachsen und die trotzdem immer gleich können arbeiten gehen.
Jetzt haben wir aber einen Papa noch gar nicht kennengelernt.
Von den Kindern. Ja. Das stimmt. Der Daniel, mein Mann, mit dem bin ich zum Unterstufengymnasium gegangen. Also wir kennen uns echt schon eine Zeit und wir haben uns schockverliebt, sage ich einmal. Und mein Freundin sagt, die Hämmer ist schon über mir geschwebt und die hat immer gesagt, falscher Papa, falscher Papa. Ja, wir haben, also wo ich zurückgekommen bin aus Irland, haben wir uns zum Fortgehen getroffen in Wahrheit und haben uns eh voll gut gekannt, aber haben uns auf einmal dann richtig gut gekannt. Mhm. Und das war...
Schockverliebt nennt man das.
Na, weiß ich nicht, das ist das, was mir jetzt eingefallen ist. Sehr schnell ist das gegangen. Und wir sind jetzt an einem Punkt in unserer Beziehung eigentlich, wo wir erst jetzt wieder genießen anfangen, dass nur wir zwei sind, weil es hat uns zwei eigentlich nur ganz kurz gegeben. Und dann waren wir schon älter.
Und jetzt sind drei Kinder.
Und jetzt haben wir drei Kinder, genau. Und der Kleinste ist jetzt aber 6. Und jetzt merkt man richtig, wie diese intensive Elternzeit ein bisschen entspannter wird. Was ich sehr genieße. Weil das war nicht so eine bewusste Entscheidung, das Kinderkriegen, wieso? Anscheinend alles in meinem Leben eine bewusste Entscheidung war. Sondern das ist uns auch passiert, mehr oder weniger. Aber wir haben uns gefreut dann. Also es war jetzt nicht so, dass wir uns nicht gefreut haben.
Das ist ja schön, wenn du das verbinden kannst. Gut, das Muttersein, das Arbeiten am Hof.
Und einfach so diese, dass die Kinder draußen so ein selbstbestimmtes Leben haben können und trotzdem wissen, es ist wer da. Also für die war das erste Kind, wir sind nur das verpflichtende Kindergartenjahr im Kindergarten. Und da habe ich gemerkt, was das für Umstellung für die ist. Fragen, darf ich aufs Klo gehen? Fragen, das. Und also die sind dann am Anfang ganz irritiert gewesen von diesen Regeln. Und haben sich aber auch gut eingegroovt. Die machen schon ihren Weg.
Wie hat sich jetzt der Betrieb weiterentwickelt, seitdem du eingestiegen bist? Ja, bist Chefin geworden auch, offiziell.
Also es war lang so, dass ich eben daheim Vollzeit mitgearbeitet habe und mein Mann hat auswärts gearbeitet. Mhm. Und hat trotzdem halt daheim mitgeholfen, wenn er frei gehabt hat.
Was macht er vom Beruf?
Der hat eine Hackmatura und hat dann in Klagenfurt auf der FH Medizintechnik studiert. Mhm. Hat dann aber auf der Bank gearbeitet, aber nicht im Bankwesen, sondern in der EDV. Mhm. Das hat er schon während dem Studium als Praktikant immer gemacht und von seiner Familie sind viele auf der Bank gewesen. Die Bank gibt es ja nicht mehr. Genau, und da ist er eingestiegen und dann hat er das Vollzeit gemacht, eine Zeit lang. Dann, wie wir gemerkt haben, ist daheim wirklich gut Arbeit für ihn, ist er auf Teilzeit zurückgegangen. Und seit wir den Hof von meinen Eltern übernommen haben, beide, ist er jetzt Vollerwerbsbauer, was voll cool ist. Mhm. Auf seinem letzten Arbeitstag in der Bank haben sie gesagt, willst du jetzt wirklich gar nichts mehr arbeiten? Das war so lustig. Er hat gesagt, nein, er macht jetzt noch einen Urlaub am Bauernhof. Und jetzt machen wir das gemeinsam. Aber unsere Eltern, also genau, meine Eltern unterstützen uns sowieso viel, weil die wohnen ja da mit uns. Und auch die Mama von Daniel ist immer zum Kinder aufpassen und so wird sie eingeteilt. Der Papa ist leider schon verstorben von ihm. Mhm.
Ich habe auf der Homepage gelesen, es ist ein 4-Generationen-Haus. Ja.
Genau. Das stimmt nicht mehr ganz, weil die Oma verstorben ist vor 2 Jahren. Die Paula-Oma war die Mama von meiner Mama, die eigentlich nicht da auf dem Hof daheim war, aber die fuhr, die letzten 6 oder 8 Jahre von ihrem Leben mit uns gewohnt hat, was für meine Kinder, für meine Großen vor allem ein totaler Segen war. Weil die hat halt als Urli-Oma quasi Zeit gehabt für Mensch ärgere dich nicht spülen und schnapsen und Uno spülen. Und da gibt es auch so eine liebe, also sie ist auch bei uns da im Haus dann verstorben. Und mein Bruder Jakob hat die ein paar Wochen vorher noch mit ihren Schnapsen gelernt. Und wir sind Arbeit dann, um es zu verabschieden. Und dann wird ja gewartet und gebetet und er ist zu ihr und hat sie nochmal gedruckt, wo sie schon gestorben war, und hat gesagt, danke Oma, dass du mir noch Schnapsen gelernt hast. Ja. Also, total nett. Also da haben sie total viel einfach profitiert von diesem Mehrgenerationenbetrieb.
Schön.
Ja. Und ich auch, weil ich habe arbeiten können und wusste, die Kinder sind super versorgt.
Wie schaut jetzt so ein Tag einer Vollerwerbsbäuerin aus? Wann klingelt der Wecker oder kräht der Hahn?
Also bei mir ist das sehr unterschiedlich, je nach Jahreszeit. Aber ich erzähle gerne mal vom Frühling. Weil also da kann passieren, dass ich schon, bevor die Kinder in die Schule sind, in der Käserei was zum Tun habe. Dann stehe ich um 5 auf und bin eine Stunde in der Käserei, bevor ich hergehe. Und dann die Kinder aufweg und Frühstück und Jausen und Schuljausen. Der Tag, wo ich keine Schuljausen mehr richten muss, auf den Freimisch und so. und dann gehen die Kinder in die Schule und dann fängt mein Tag an. Wir haben 2 bzw. 3 Mitarbeiter in der Käserei. Also ich schaue dann halt auch, ich teile Leid ein und teile mich selber ein. Ich saus zwischen Büro und Käserei und was halt so zum Tun ist am Hof hin und her und bin eigentlich den ganzen Tag gut eingeteilt mit selber Käsen oder halt schauen, dass jeder was zum Tun hat, für Kundenkontakte pflegen auch und so. Und also ich bin im Prinzip, haben wir so Arbeitsbereiche aufgeteilt. Mein Mann ist eher für die Außenwirtschaft zuständig und für die Tiere. Ich bin für die Käserei hauptsächlich zuständig und ein bisschen für den Verkauf. Im Verkauf unterstützt der Papa aber auch noch ziemlich, weil das ist sein Steckenpferd eigentlich. Das hat ja er aufgebaut und er hat die Kontakte zu allen Gastronomen und so. Und zu den ganzen Kunden von uns. Und die Mama hat tatsächlich jetzt in der Pension sich ziemlich aus der Käserei zurückgezogen. Sie war ja vorher die Chefin in der Käserei und hat, also die ersten Jahre, wo ich da war, war ich quasi so wie der Lehrling von der Mama. Da hat sie das große Ganze im Plan gehabt und ich habe das gemacht, was sie mir angesagt hat. Und jetzt ist es so, dass nur wenn ich sie ganz dringend brauche, kommt sie mir helfen. Und sonst ist sie hauptsächlich in ihrem Garten zu finden. Sie hat einen großen Gemüsegarten angelegt in der Pension. Und sie kocht für uns, was ein totaler Luxus ist, weil wir, auch unsere Mitarbeiter, alle gemeinsam immer zu Mittag essen.
Ist so eine Umstellung, wenn jetzt deine Mama vorher die Chefin war von der Käserei und dann ist es irgendwie ab irgendeinem Tag, wo man unterschreibt, das ist deins, ja. Ist das was, was euch ausgemacht habt, wie diese Transformationsphase ausschaut? Ist es einfach passiert oder ist es von einem Tag auf den anderen?
Nein, Gott sei Dank nicht. Von einem Tag auf den anderen war es Gott sei Dank nicht, sondern es war eher so, dass die Mama ein Jahr vorher angekündigt hat, dass sie sich vorstellt, dass sie das jetzt nicht mehr leiten mag quasi oder sie nicht mehr die Chefin sein mag und die Verantwortung haben. Und dann habe ich noch Zeit gehabt, quasi ein Jahr das so schön zu übernehmen und da waren meine 3 Kinder schon auf der Welt. Also ich habe das sehr rückblickend, muss ich sagen, war das total fein, dass sie nicht schon die Chefin war, wo meine Kinder frisch geboren waren, obwohl ich schon immer mitgearbeitet habe und mitgedacht habe und alles. Mhm. Aber das hat sie gemacht. Und dann hat sie sich aber tatsächlich zurückgezogen.
Also ab dem Tag, wo du dann warst, war sie gar nicht mehr da oder hat sie dann Rolle gemacht, dass sie dir zugearbeitet hat?
Nein, dann haben wir eigentlich ziemlich schnell Ersatz gefunden für sie in der Käserei und dann war sie eigentlich weg. Und sie kommt jetzt oder geht nur noch hin und gibt nur ihren Senf dazu, wenn ich sie frage. Ja. Und ich frage sie schon auch gern, aber ich merke auch, dass sie froh ist, dass sie mit dem nicht mehr viel zu tun hat. Mhm. Und da tun sich der Daniel und der Papa ein bisschen schwerer. Mhm. Also der Papa, der hätte zwar gerne die ganze Verantwortung weg, aber er darf trotzdem gerne alles mitentscheiden und mitreden. Und das ist halt schwierig. Mhm. Und die Übergabe hat nicht, das funktioniert nicht so reibungslos. Und das ist halt aber einfach ein bisschen eine Schwiegersohn-Schwiegervater-Geschichte auch und ein Generationenproblem. Aber wir schauen, dass wir so gut wie möglich mit viel im Gespräch bleiben. Ich soll mal sagen, auf eine Art und Weise handeln, dass es keine gröberen emotionalen Kollateralschäden gibt. Ist oft nicht so einfach. Mhm. Aber im Großen und Ganzen funktioniert es ganz gut. Wir haben im Sommer eine Küche und das schon seit dem Umbau. Mhm. Also das ist mittlerweile 12 Jahre fast. Mhm. Und wir reden immer miteinander. Also finde ich, haben wir es ganz gut. haben wir einen ganz guten Weg gefunden.
Was ist jetzt wichtig beim Käse machen?
Eine gute Milch ist das Allerwichtigste. Die Franzosen sagen, man kann aus einem Esel kein Rennpferd machen. Mhm. Und das stimmt bei der Milch auch. Man kann aus einer, man kann wirklich nur einen wirklich guten Käse machen, wenn das Grundprodukt, die Milch, eine gute ist. Das heißt, von gesunden Tieren, die artgerecht gehalten werden, die eine gute Futtergrundlage haben, ein gutes Grundfutter und eine saubere Melkarbeit. Dann haben wir ein Grundprodukt in der Käserei, wo wir alles draus machen können, was ja voll cool ist. Weil zuerst ist immer Milch und am Ende kann man unbeschreiblich viele verschiedene Kassüten draus machen.
Was macht ihr alles?
Wir haben ein recht breites Sortiment, was aus der Geschichte herrührt, weil die Mama ja mit 5 Schaf und 5 Liter Milch angefangen hat und immer wieder so autodidaktisch eigentlich das gelernt hat und keinen Meister, also keinen Käsemeister oder so hat. Mhm. Ich auch nicht. Also ich habe von der Mama gelernt. Den Rest lerne ich jetzt auch autodidaktisch. Aber wir machen Frischkäse und Joghurt. Also so einen Schafkrind-Topfen eigentlich, einen ganz ungewürzten, den man zu allen möglichen Sachen süß wie salzig verarbeiten kann. Naturjoghurt und Fruchtjoghurt, so mit verschiedenen Fruchtsorten unterlegt. Und dann haben wir uns immer mehr die letzten Jahre auf so gereifte Käse spezialisiert. Also gereifte Weichkäse, einen gereiften Frischkäse machen wir so in Holzasche, der so von außen nach innen reift und riecht dann zuerst am Anfang eher so topfig schmeckt, aber dann mit der Zeit immer würziger und cremiger wird, je länger man ihn reifen lässt. Machen wir einen Typ Camembert, so einen französischen Weichkäse, sage ich einmal, nicht so einen Fluffy Ball, so einen deutschen Camembert, der so eine ganz dicke Weißschimmelschicht hat und sonst nichts, so mit viel Hefen und ein bisschen Rotkultur, aber halt auch Weißschimmel, der aber viel Geschmack entwickelt über die Reifezeit. Ein Blauschimmelkäse, ein Schnittkäse, so ein Typ Reblochon, das ist ein rot geschmierter, buttrig-nussiger, halbfester Schnittkäse. Und das hat sich so entwickelt. Mit Käsekursen, mit Kundenanfragen und mit unserer Vorliebe zu französischer Käse, sage ich einmal. Mhm. Das schmeckt uns am besten. Es ist alles Rohmilchkäse in der Regel, außer wir haben gerade ein bakteriologisches Problem. Dann müssen wir die Milch pasteurisieren oder thermisieren. Aber in der Regel machen wir Rohmilchkäse, weil uns das ein totales Herzensanliegen ist. Weil wir glauben, dass das einfach das bessere Produkt ist und in unserem System noch machbar ist. Weil wir eins zu eins arbeiten, also und nicht die Milch von vielen verschiedenen Betrieben zusammensammeln, haben wir das, geht das ganz gut.
Ist jetzt noch Möglichkeit, Kapazität aufzustocken oder sagst du mit diesen 140 seid ihr komplett gut ausgelastet?
Also wir machen jetzt ungefähr 8 oder 10 Jahre schon 140 und haben damals entschieden, dass das eine gute Größe ist, mit der wir ein gutes Auskommen haben und sind eigentlich seitdem nicht mehr gewachsen. Okay. Wir haben ein bisschen bei den Produkten verschoben, die Milchmengen, und haben 2, 3 Sorten weggelassen über die Jahre jetzt zugunsten der gereiften Sachen. Mhm. Und das funktioniert jetzt eigentlich ganz gut. Und dieses Nicht-Wachsen, das nimmt einen Haufen Druck aus der ganzen Übung. Weil wir haben unsere Stammkunden, die schon 25 Jahre teilweise.
Ihr wisst genau, wie viele Mengen ihr braucht.
Wir wissen ungefähr, wie viel Milch daherkommt. Mhm. Wir haben immer tendenziell weniger Produkte als Nachfrage. Und es kommen ja immer wieder neue Leute auf uns drauf. Es fallen auch wieder mal Kunden weg, weil wir ja Gastronomiekunden haben, die machen einmal einen Käsegang und dann machen sie nicht mehr. Oder fallen halt einfach weg, weil sie aufhören oder weil es nicht mehr passt. Aber wir haben also einen fixen Kundenstamm, der jedes Jahr immer wieder verlässlich da ist, wenn wir anfangen. Und wollen kommen und gehen. Aber es geht sich immer wunderbar aus, dass am Ende, wenn wir aufhören im Oktober, da unser Käse verkauft ist, und noch eine feine Winterpause zu machen. Und dann starten wir wieder durch. Jetzt sind wir schon so in den Startlöchern.
Haben deine Eltern das damals irgendwie bewusst überlegt gehabt, dass jetzt Gastronomiebetriebe gehen? Oder wie ist das entstanden? Oder wie haben sie da die Kontakte aufgebaut?
So eine ganz bewusste Entscheidung, glaube ich, war das auch nicht, sondern das hat das Leben so hergespült. Die wollten eigentlich schon zuerst den Markt fahren, aber die haben kein gescheites Auto gekriegt, also kein so ein Marktfahrauto. Mhm. Das hat sich irgendwie gespreizt. Und in der Zeit haben sie den Kuha Hirs kennengelernt. Das ist der damals der Obmann von die Spargelwirte gewesen. Das war in Kärnten diese Vereinigung von Köchen, die schon ein bisschen saisonaler und regionaler gedacht haben. Und so ist er irgendwie so in die Gastro-Szene reingekommen. Und nebenbei haben wir immer Standbeinhandel, Natur- und Feinkosthandel gehabt, Käsefachgeschäfte, Bioläden. Und dann hat sich das so entwickelt, dass wir nie mehr angefangen haben, richtig zum Markt zu fahren. Und aus heutiger Sicht ist es ein totaler Segen für uns als Familie und wie wir halt unseren Hof aufgebaut haben, dass wir diese Kunden haben, die unseren Rhythmus kennen, die wissen, sie müssen bei uns bis zum Wochenende bestellen, wenn sie die Wochen drauf gerne ein Bar haben. Wir liefern dann aber verlässlich und nicht einmal ja, einmal nein, die Wochen ist leider nichts, sondern man kann ganz gut kalkulieren mit unseren Sachen. Die Qualität muss stimmen, sodass halt eine verlässliche Zusammenarbeit möglich ist. Mhm. Wir schätzen das mit den Köchen und ich habe das Gefühl, die Köche schätzen das auch. Da kriegen wir total gute Rückmeldungen und dann macht die Arbeit auch wieder Spaß. Und oft stehen Leute bei uns im Hofladen und sind halt ganz überrascht, weil die glauben Schafkass noch immer, Schafkass ist ja so ein versalzener griechischer Feta und die kommen und dann sagen der Arzt, so bitte auf keinen Kurkass mehr essen und woher ist denn da jetzt der Schafkass? Mhm. Und dann sage ich, bei uns gibt's nur Schafkass, was, das ist alles. Und dann sind sie oft ganz ja, überrascht und mittlerweile gibt's auch echt ganz viel Fanspitze, muss man sagen, auch in Kärnten und in Österreich, die halt explizit suchen und solche Sachen aufstöbern.
So Schafmilchkäse ist ja, wenn man Laktoseintoleranz hat, oder?
Also unsere Käse und auch unsere Joghurt sind nicht laktosefrei, weil Schafmilch hat ja auch Laktose, weil die Laktose ist ja eine Grundvoraussetzung, dass die Milch sauer wird und nur mit saurer Milch kann man kasen, mehr oder weniger, weil sie das Futter von den Milchsäurebakterien ist. Aber komischerweise viele Leute, die diese Laktoseintoleranz haben, vertragen unsere Sachen total gut. Mhm.
Genau. Du hast zuerst was gesagt, wo ich aufgehakt habe und mir gedacht habe, das könnte irgendwie auch noch was sein, was mehr Leute interessiert. Deine Eltern wohnen in diesem Haus und ihr habt nur eine Küche gemeinsam. Vielleicht beschreibst du ganz kurz, in welchem Haus sitzen wir da und wie ist das so intern aufgebaut, dass das funktionieren kann, dass man sich eine Küche teilt.
Also unser Hof, da habe ich schon gesagt, ist eigentlich von Papa seiner Seite. In dem alten Bauernhaus, wo die Käserei jetzt untergebracht ist, ist mein Papa noch auf die Welt gekommen und auch mein Onkel. Und das Haus, wo wir jetzt gerade sitzen, hat mein Opa in die 70er Jahre gebaut. Und da gibt es einen ersten Stock und ein Erdgeschoss. Und wo wir Kinder waren, war das so aufgeteilt, die Oma und der Opa haben oben gewohnt, mit Küche und Wohnzimmer und Bad und Schlafzimmer und alles. Und wir haben als Familie unten gewohnt, meine Eltern und wir Kinder. Und wo wir drei Geschwister waren und das vierte unterwegs war, war irgendwie Platzmangel. Und dann haben meine Eltern diesen Holzzubau da gemacht, das hat der alte Herr Klaura geplant. Und das haben die Klaura-Brüder dann aufgestellt, das war so ein Holzriegelbau mit Schafwolle isoliert. Nicht mit unserer eigenen, aber mit. Und dann haben wir Kinder, dann hat es drei Kinderzimmer gegeben und ein Elternschlafzimmer. Und das war am Anfang so, dass ich und meine zweite Schwester jeder Zimmer gehabt haben und die kleinen zwei sind zusammen geschlafen. Und dann später haben wir die Großen zusammen geschlafen, weil wir nicht mehr jeden Tag da waren und die Kleinen jeder Zimmer. Und wie wir dann heimgekommen sind 2009, oder ich 2009 heimgekommen bin, habe ich einmal nur heroben in der Wohnung vom Opa ein Zimmer bezogen. Aber wir haben recht schnell gemerkt, und meine Mama ist da immer recht eine Antreiberin für sowas, es muss jetzt einmal auf der wohnlichen Seite was passieren, weil die ganzen 10 Jahre oder 15 Jahre vorher ist alles in Betrieb und in die Käserei gesteckt worden und immer ist da investiert worden und im Wohngebäude eigentlich nichts. Und dann haben wir, und das war wieder sehr spontan, haben wir uns überlegt, okay, wir müssen da was tun, okay, wir müssen uns helfen lassen, wir haben keinen Plan. Wen fragen wir? Und dann haben wir halt so Architekten gegoogelt, glaube ich nicht, aber halt irgendwie recherchiert. Und dann hat die Mama gesagt, sie hat eine Sendung gehört und hat von der Eva Rubin gehört und dass die mit Lehm und das war immer schon etwas, wo wir affin waren. Und dann habe ich sie angerufen, kann ich mich genau erinnern. Und wir haben sofort beim ersten Gespräch haben wir was zum Reden gehabt. Sie hat irgendwie auch lustigerweise was von meinen Eltern gehört. Und hat gehört, wie die gesagt haben, sie arbeiten saisonal und sie haben im Winter Pause. Und hat gesagt, sie hat das so super gefunden, dass Bauern das schaffen, dass sie sich ihr Leben so einteilen, dass sie da einmal dazwischen eine Pause haben. Und das hat sie so beeindruckt. Und wenn dann irgendwie so eine gegenseitige Wertschätzung ist, dann ist es schon voll leicht zusammenarbeiten. Und dann haben wir 2010 angefangen, mit der Eva Rubin diesen Umbau zu planen. In ihrem Büro haben wir uns immer wieder getroffen, alle zusammen. Dann zuerst war ich schwanger, dann habe ich die Hemme im Maxikosi mitgetragen. Und die Eva hat immer nur Kreise gezeichnet und Mindmaps und wir haben sicher 4 oder 5 Besprechungen gehabt, wo jeder immer gesagt hat, was er gern hätte und wie er sich das vorstellt. Und sie hat gemalt und gezeichnet und aufgeschrieben. Und dann hat sie uns einmal einen Plan präsentiert. Und dann haben wir auf dem aber sicher noch ein gutes Jahr umgedoktert. Haben immer wieder mitgenommen, haben daheim wieder überlegt, haben gesagt, wir glauben, das ist so gescheiter. Dann hat Eva gesagt, aber habt ihr bedacht, das hat die und die und die Konsequenz. Oder sie hat gesagt, ah, das ist eine gute Idee, so habe ich das noch gar nicht gesehen. Mhm. Und so haben wir das entwickelt bis 2013. Und wir haben angefangen, haben das umzubauen. Und wir haben uns am Anfang immer so auf die Gemeinschaftsräume fokussiert und wo wir gemeinsam sind und was wir gemeinsam haben. Und da hat die Eva ganz einen guten Tipp gegeben, die hat gesagt, das Gemeinsame entsteht automatisch, wenn es passt. Ihr müsst euch auf das fokussieren, was jede kleine Familie für sich braucht, damit sie glücklich ist. Und so ist das entstanden, dass wir da oben eben unseren Wohnbereich haben und ein Kinderzimmer und ein Elternzimmer und ein Bord. Und die Mama und der Papa unten einen Wohnbereich haben, ein Bord, ein eigenes und ein Zimmer. Also Bord ist echt bei uns der Luxus. Es gibt so viele Bäder im Haus, damit jeder sein eigenes Bord hat. Dann haben wir ein Gästezimmer mit einem eigenen Bord, damit die Praktikanten, haben wir gesagt, auch ihr eigenes Ding haben wir nicht zwischen uns leben müssen. Und die Küche bleibt so das Gemeinsame, weil die Mama und ich haben gesagt, wir arbeiten zusammen. Und damals zu der Zeit war es oft so arbeitsintensiv, dass man gesagt hat, mit einmal einer hat Zeit zum Kochen. Das können wir vergessen, dass wir jeder eine Küche bespielen. Wir machen auch Küche und fertig. Und für uns zwar, für mich und für die Mama passt es eigentlich noch immer ganz gut. Die Männer haben so ihre Probleme damit, dass sie zum Frühstücken und Mittagessen und Abendessen müssen oft. Und jetzt ist eh angedacht, gemeinsam mit der Eva, für die Mama und für den Papa noch ein bisschen so wie eine kleine Wohnküche ganz unten im Zubau zu machen. Auch, dass sie sich ein bisschen zurückziehen können, weil es oft echt laut ist bei uns und viel los und für Kinder. Und aber im Grunde hat es super funktioniert für die letzten 10, 15 Jahre.
Was macht ihr jetzt in dieser Zwischenzeit, wenn du jetzt kein Betrieb ist, du nichts produzieren musst?
Das ist unsere Winterschlafzeit. Mhm. Boah, ja. Also von außen betrachtet ist es echt ein purer Luxus, 3 Monate Pause zu haben. In der Realität tun wir ganz viele Sachen aufarbeiten, die unter mir liegen bleiben.
Wahrscheinlich auch vorbereiten, so, oder?
Jetzt wieder alles vorbereiten. Oft ist im Winter eine Baustelle. So wie vorher gesagt, haben wir unseren ältesten Teil von der Käserei General saniert. Das war ziemlich sehr arbeitsintensiv und unter ziemlichem Zeitdruck, weil wir gewusst haben, am 10. Februar kommt die erste Milch und da muss das wieder picobello dastehen. Da hat der Daniel irrsinnig viel geleistet. Und sonst leben wir halt so ein bisschen den Tag eine, ohne dass wir so getaktet sind. Weil wenn man Käse macht und wenn die Milch, also dann ist immer die Käse, unterm Jahr ist immer die Käserei zuerst. Da plant man sein ganzes Leben um das um. Weil man kann nicht einfach sagen, heute habe ich was vor, ich lasse die Milch stehen und die verarbeite ich erst morgen, weil dann ist sie kaputt oder erst am Nachmittag oder wie immer. Sondern wenn die Milch ist, ist zuerst die Milch und dann muss, wenn der Käse in die Form ist, dann kann man sich um andere Sachen Gedanken machen.
Wie viel Liter verarbeitet ihr im Tag in der Größenordnung?
Wenn die Schafe neu melken sind im Frühling, können das bis zu 600 Liter sein pro Anlieferung. Wir tun immer 3 Melkzeiten verarbeiten und dann im Herbst eine geht es aber auf 200 Liter. Mhm.
Genau. Und ist das dann mit den Mitarbeitern, ist das dann angepasst oder hast du immer deine fixen Leute in der Zeit?
Nein, das ist ein bisschen angepasst.
Oder verändert sich dann
das,
einfach
das
die
verändert, also, oder? Ja, also ja. Es ist insofern angepasst, als dass wir seit ein paar Jahren eine super coole Lösung mit meinem Bruder haben. Der hat nämlich ein Restaurant aufgesperrt in Völkermarkt mit seinem Freund, das heißt die Bär- und Schafwirtschaft. Und die haben sich quasi selbstständig gemacht und haben aber am Anfang gleich überlegt und gesagt, sie können sich nicht vorstellen, 12 Monate Gastronomie machen, das ist einfach zu anstrengend. Sie machen das zu zweit nämlich, der Martin allein in der Küche und der Philipp allein im Service. Und sie machen nur 6 Monate. Sie machen 4 Monate im Sommer und 2 Monate im Winter. Mhm. Und haben von Jänner bis Juni, Anfang Juni, eine Pause. Und im Oktober einen Monat. Da machen sie Urlaub. Und im Jänner machen sie auch, haben sie auch frei. Und von Februar bis Mai ist meine intensivste Zeit am Hof, wo ich am meisten Hände brauche. Und wenn ich für die Zeit Leute das ganze Jahr zahlen muss, das darf ich überhaupt nie ausgehen. Mhm. Und so sind die zwei in der Zeit meine 4-Plus-Hände und die gehen dann im Juni wieder, wenn bei mir auch wieder weniger Arbeit wird. Und für sie ist es so, dass sie das einmal genießen, dass sie nicht die Ansager, also dass sie nicht ihre eigenen Chefs sind, sondern einfach nur kommen, ich sage, was zu tun ist. Und dafür hilf ich ihnen aber auch wieder in der Gastronomie, noch in meinen ruhigeren Zeiten, ab und zu ein bisschen aus. Und so ergänzen wir uns fein. Und
der Martin, viele Zahnräder.
Genau, der Martin kocht dann in der Zeit, wo er da ist, für die ganze Mannschaft. Und so können wir das auch gut abbilden. Und das funktioniert ganz gut.
Wow.
Ja, Da haben wir, aber hat sich immer ergeben. Und ich denke einfach, wenn man so, wenn man das gut, oder wenn man das immer wieder mal gut kann, dass man gespürt, was ist jetzt dran? Und wenn man sich so ein bisschen treiben lässt vom Leben, dann kommt man auf die besten Sachen daher. Also wenn man immer alles so ganz genau planen will im Voraus, das kann man sich meistens eh noch in die Haare schmieren.
Ja, das geht meistens eh nicht. Aber für mich klingt es sehr romantisch. Ist es wahrscheinlich auch nicht, weil du hast ja natürlich deine
Sachen. Es ist schon eine Bubble. Also je älter ich werde, desto mehr merke ich auch und kann das auch schätzen. Also früher einmal habe ich voll für die Arbeit gesehen und habe auch immer so das Gefühl gehabt, wenn ich nicht was tue, dann bin ich nichts wert und habe mich nie können irgendwo hinpflanzen. Und dann, aber echt so schön. Und ich habe immer gedacht, echt, was denn, die segnet oder. Also ich habe immer nur die Arbeit gesehen. Aber da habe ich ganz viel getan jetzt einfach in den letzten Jahren auch, dass ich mir denke, dass ich jetzt ganz gut immer lanzeln kann, sagen wir mal so. Mhm. Und das auch genießen kann, wie schön es wird oder
haben. Helfen deine Kinder mit?
Ja, die helfen gern mit eigentlich auch draußen. Ja, eigentlich, also wenn man sie einteilt, der mittlere ist ein bisschen so, der kann sich gut schleichen. Und der ist meistens nicht im Sichtfeld und dann kommt man nicht dran. Und die Hämmer, die sind eher da und dann fragt man halt schneller, kannst du mir das bringen oder machst du das mit mir? Den Jakob muss man zuerst suchen gehen und das ist oft noch schon nicht drinnen, wenn man gerade einen stressigen Tag hat, dass man.
Wenn jetzt ganz viele, so wie mir, rinnt schon das Wasser im Mund zusammen von den Käsen, jetzt gerne Käse von euch hätte, kann man beim Hofladen da kaufen, oder?
Genau,
bei uns. Öffnungszeiten.
Bei uns im Hofladen ist Freitag und Samstags verlässlich immer jemand da, aber unter der Zeit, wenn man kurz anruft vorher und es ist wer da, kann man herkommen. In der Regel, in der Saison sind wir sowieso immer da, weil wir nicht viel wegkommen. Und sonst, dann gibt's auf unserer neuen Website dann auch wieder, die mit dem Start von der Saison jetzt online gehen wird, eine Liste, wo man unsere Sachen beziehen kann. Mhm. Da im Raum Kärnten ist es in Klagenfurt bei der Kärntnerei, in der Karlsladen, am Adamhof bei der Sonja und beim Gerhard im Hofladen. Es gibt einige Stellen und über Kärnten hinaus auch. Also wir liefern auch viel nach Wien. Wir haben vor fast 30 Jahren die erste Wiener Kundin, die auf uns aufmerksam geworden ist, am Kutschka-Markt, die Irene Pöhl, hat das angefangen, dass wir unsere Produkte nach Wien schicken und dann ist es irgendwie so ein Selbstläufer geworden. Und wir haben einige Wiener Kunden auch, wo man unsere Sachen entweder kaufen kann oder essen.
Mhm. Großartig. Das beginnt mit 5.
Mit 5 Schafen. Und dir, ne?
Ja, wir müssen leider zu einem Ende kommen. Wir können sicher noch weiterreden. Ich hoffe, du zeigst uns noch einiges am Hof. Wir beenden unseren Podcast immer mit einem Word-Rap und ich stelle ein paar Fragen oder beginne ein paar Sätze und bitte dich, diese zu vervollständigen. Welcher Käse würde dich am besten beschreiben?
Boah, das ist ja eine super Frage. Ja, das schwarze Schaf nicht. Wir haben einen Käse, der heißt schwarzes Schaf. Das würde ich jetzt aber nicht sagen, dass ich das schwarze Schaf von der Familie bin. Welcher Käse wird mir am besten beschreiben? Das übersteigt tatsächlich, das kann ich nicht gut sagen. Erstens mag ich Käse so gern, so viele verschiedene, schätze jede Sorte für ihren eigenen Ding und kann mich da jetzt nicht gut einordnen. Da weiß ich keinen
Unterschied. Gibt es irischen Käse, wenn ihr auch sozusagen macht?
Nein. Es gibt in Irland auch jetzt nicht, also Cheddar wahrscheinlich, aber es ist in Irland jetzt auch nicht, würde jetzt auch niemand wissen, ich weiß, in Irland gibt es auch Blauschim, also eine gute Käserei, die Blauschim macht auch Cashel Blue, also ganz sicher ein französischer.
Eine Käseplatte.
Ja, genau, französischer Käse, ein gereifter, also ganz sicher ein gereifter französischer Käse, der richtig gut geschmeckt hat, langen Abgang hat.
Frauen müssen
erstens gute Nerven haben und dann einen langen Geduldsfaden.
Bei diesem Lied beginne ich zu tanzen.
Shane O'Fergal, Little Sister.
Super. Und dein Lebensmotto lautet?
God bless the cheesemakers.
Super. Vielen Dank, liebe Eva. Es war ganz toll, dich zu treffen.
Ja, danke auch, dass ihr da wart. Es war voll lustig.
Danke für das schöne Gespräch und den herrlichen Kuchen, den ihr zwei jetzt essen werft. Ja. Wir haben schon gegessen.
Es war eine kurzweilige Stunde.